Ich grüße jeden und jede und ich möchte Sie einfach einladen, heute intensiv an unserem Thema zu arbeiten. Wir werden gemeinsam nachdenken. Ich werde Sie immer wieder einladen, Fragen zu stellen. Und wir werden mit Gottes Geist einiges Gutes heute herausarbeiten. Emuna. Das Wort, Sie kennen ja die große Geschichte, eben wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot, aus dem Jakobusbrief. Und diese Geschichte liebe ich sehr. Sie wissen, es ist eine große Geschichte. Und das Judentum sagt genau das, was im Jakobusbrief steht. Jakobus war ja ein Jude, der Herrenbruder, der den Brief verfasst. Das Judentum sagt, ohne Emuna, ohne Glauben, geht Leben mit Gott nicht. Und darüber werden wir heute nachdenken. Das Wort Emuna, transkribiert E-M-U-N-A. Können wir es einmal aussprechen, Edeltraut? Emuna, alle. Emuna. Emuna. Das Wort Emuna ist ein ganz wichtiges Wort, liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Gesprächs in Darmstadt. Emuna, wie Sie hören, wie der Vogel Emu und noch Na am Ende. Emuna. Das hebräische Wort für Emuna ist ein ganz, ganz wichtiges Wort. Und oft missverstanden. Emuna. Von Wort Emuna kommt auch das Wort Amen. Amen. Das Wort Amen in der Kirche. Es kommt das Wort Ne'eman, wer ein bisschen Hebräisch kann. Es kommen einige Worte, die damit zusammenhängen und die jüdische Theologie beschreiben. Emuna, um es in einem Wort für Sie schon am Anfang zu erklären, ist ein Wort, das so viel bedeutet wie in Gott fest gegründet sein. Ich habe hier den Jakobusbrief, genau. In Gott fest gegründet sein. In Gott leben, in Gott wirken. Emuna ist nicht so etwas, liebe Freunde und Freundinnen in Darmstadt, wie das griechische Credere. Ein Lateiner hat mir mal erklärt, Credere, das lateinische Egidio, kommt von Cordare, sein Herz geben. Credere, das lateinische, komme von Cordare, das Herz, sein Herz hineinlegen. Und das ist etwas anderes, liebe Freunde, als das hebräische Emuna. Das hebräische Emuna bedeutet nicht nur, ich gebe mein Herz oder ich lege mein Herz in etwas hinein, sondern ich gebe mein ganzes Leben, weil es bedeutet, meine ganze Existenz, mein ganzes Sein in Gott legen. Der Jude sagt sich, wenn du wirklich mit Gott in Beziehung leben willst, wenn du wirklich in Beziehung mit Gott leben willst, kannst du nicht sagen, ich lege nur mein Herz hinein, ich fühle nur an Gott, ich denke nur an Gott, sondern du kannst nur Gott begegnen, indem du dich ganz, als ganzes Wesen in Gott gegründet erlebst. Warum sagt das der Jude? Weil am Anfang der Schöpfungsgeschichte ja steht, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Und wenn wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, heißt das, Gott ist in uns, Walter. Gott ist in uns und wir sind in ihm. Und darum sagt ein Jude, ich kann nicht nur mit dem Herzen, ihr Lieben, oder mit einem Gedanken mit Gott in Verbindung sein. Entweder bin ich ganz ein Kind Gottes, ein Geschöpf Gottes, ein Partner Gottes oder gar nicht. Und darum wird es im Judentum, die Emuna, der Glaube, weit gefächert, weiter gefächert, als Sie denken, als viele Christen bislang eben im Judentum wussten. Und jetzt will ich Ihnen schon etwas sagen, was heute das Fazit sein wird in Darmstadt, Eberstadt, unserer Arbeit. Das Judentum sagt, wenn ich wirklich glaube, wenn ich wirklich in der Emuna bin, in einer tiefen Verbundenheit mit meinem Schöpfer, dann kann ich gar nicht anders als Glauben, das Verbundensein mit Gott in Verbindung zu bringen, in Beziehung zu setzen mit Taten. Das heißt, das, was viele Christen oftmals als Bruch erleben und auch über die Juden denken, naja, die Juden haben die Werkgerechtigkeit oder eben die Juden arbeiten, um sich bei Gott beliebt zu machen, das kenne ich als Jude gar nicht. Wissen Sie, ich bin schon seit 55 Jahren Jude und ich kenne diese Frage gar nicht, Glaube oder Werke. Verstehen Sie, wenn der Jakobusbrief das aufwirft in seinem zweiten Kapitel, ich lese es gleich vor, heißt das, dass Menschen irgendwann zur Zeit des Briefes, den der Jakobus verfasste im ersten Jahrhundert, in einen Bruch kamen und nicht mehr verstanden, dass es eine Einheit sein muss. Ich kann Ihnen sagen, Ihr jüdischer Bruder, der im Heiligen Land geboren ist, in Israel und hier in Deutschland lebt seit 40 Jahren, Sohn des berühmten Pinchas Lapide. Ich kann Ihnen sagen, als Jude kenne ich diesen Bruch gar nicht. Wenn Sie mich fragen, Glaube oder Werke, ich kenne das gar nicht. So wie ich auch nicht kenne, willst du eine Hand haben oder willst du einen Fuß haben? Wissen Sie, so wie der Körper, Paulus sagt das ja im Korintherbrief so schön, alle Glieder am Körper gehören zusammen. Die Hand kann nicht dem Mund sagen, ich bin wichtiger. Der Mund kann nicht der Hand sagen, ich bin wichtiger. Wir sind Glieder, das ist ein altes jüdisches Denken. Wir sind alle Glieder an einem Leib. Und meine Hand ist genauso wichtig wie mein Fuß. Und mein Fuß ist genauso wichtig wie meine Nase. Und meine Augen sind genauso wichtig wie mein Rücken. Alles gehört zusammen. Das ist ein schönes Bild in der Mystik des Judentums. Wenn die Glieder miteinander streiten und sich einbilden, ein Glied sei besser als das andere, die Augen sehen und die Hände greifen nicht, hat kein Glied das Recht, dem anderen Vorwürfe zu machen. Ich kann ohne meine Augen nicht leben, genauso wenig wie ich ohne meine Beine leben kann. Beides gehört zusammen. Und so kann ich Ihnen sagen, als Jude kenne ich das gar nicht. Nicht nur ich nicht, sondern viele Juden, die wie ich orthodox aufgewachsen sind, kennen gar nicht dieses Schisma, diesen Bruch zwischen lebst du im Glauben oder lebst du in der Tat. Denn eines bedingt das andere. Wieder Beispiel aus dem Körper, Edeltraut. Ich kann dich ja auch nicht fragen, Norbert, Zephania, willst du heute sehen oder willst du heute hören? Ist doch absurd. Gott hat dir zwei Augen gegeben, Gott hat dir zwei Ohren gegeben, Gott hat dir einen Mund gegeben, Gott hat eine Nase gegeben. Das heißt, Gott will, dass du riechst, dass du siehst, dass du hörst, dass du gehst, dass du sitzt, dass du schläfst, dass du aufstehst. Verstehen Sie? Sekunde. Diese Trennung, diese Spaltung ist immer Zeugnis eines Menschen, der eben nicht wirklich, damit wir das Kind schon beim Namen nennen, Walter, eines Menschen, der nicht wirklich mit Gott in Beziehung lebt. Ich kenne das gar nicht. Verstehen Sie, ich kann mir nicht vorstellen, meinen Gott zu preisen mit Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Was habe ich gesungen? Höre das Credo. Das ist das sogenannte Bekenntnis des Judentums. Deuteronomium 6,4. Höre Israel, dein Gott ist einzig, dein Gott ist der Herrscher. Verstehen Sie, ich als Jude kann unmöglich sagen, das singe ich, anschließend lege ich mich den ganzen Tag ins Bett und mache gar nichts. Das geht nicht. Warum? Warum geht das nicht, Edeltraut? Weil ein Jude zur Ganzheit berufen ist. Ich kann nicht sagen, ich bekenne etwas oder ich danke Gott, dass er mein Schöpfer ist, aber ich tue nichts für meinen Schöpfer. Das wäre ein Selbstwiderspruch. So wie mein Freund Norbert Hennemann nicht sagen kann, heute habe ich mal gehört und darum schließe ich die Augen 24 Stunden lang, ich muss ja nicht zugleich sehen. So sind wir nicht gebaut. So sind wir nicht gebaut. Wir sind gebaut, dass wir sehen, hören, mit den Händen arbeiten, zupacken, mit den Füßen gehen, uns hinlegen. Unser Körper ist auf Ganzheitlichkeit gebaut. Und liebe Freunde und Freundinnen in Darmstadt-Eberstadt, das ist für mich ein Bild dafür, dass wir ganz bei Gott sind oder gar nicht. Ich kann nicht sagen, ich bete den ganzen Tag. Es gibt im Talmud, da habe ich Ihnen was mitgebracht, im Talmud, im großen Auslegungswerk des Judentums, Edeltraut, steht, du kannst Gott nur ganz begegnen, meinen Worten, oder gar nicht. Ein Jude, der vermeint, ich bete den ganzen Tag, Peter, ist nicht wirklich mit Gott in Verbindung. Gott will das nicht. Da haben die Benediktiner recht, indem sie sagen, ora et labora et lege. Ora et labora et lege. Bete, arbeite und studiere. Das ist ja das Motto der Benediktiner. Ja, sie brennen, ich sehe sie brennen. Ich bin ein Brennender, wissen Sie, mein Name heißt Yuval. Und Yuval heißt sprudelnder Bergbach. Und Lapide heißt Fackel. Hey, noch einmal, das Judentum sagt, und das ist wirklich das Judentum im umfassenden Sinn, wenn du Gott begegnen willst, musst du dich ganz in Gott einbringen. Und was ich Ihnen eben sagte, ist kein Spaß. Sondern das Judentum sagt immer, schau dir deinen Körper an. Gott hat uns bewusst mit zwei Beinen, zwei Armen, zwei Augen, zwei Ohren, einem Mund etc. ausgestattet, weil wir ganz vor Gott treten sollen. Wir sollen ganz vor Gott treten. Wir müssen Gott auf Gottes Wort hören, aber wir müssen genauso gut Gottes Wort sprechen. Wir müssen Gottes Wort lesen mit den Augen. Aber warum haben wir 10 Finger? Weil wir mit der Kraft der 10 zupacken sollen. Jetzt bin ich ganz in der Mystik des Judentums. Die Mystiker, das fragen sich, warum haben wir 10 Finger und nicht 17 Finger? Weil die alte Zahl 10, das wissen Sie aus meinen Seminaren, immer bedeutet 10 Plagen, 10 Worte Gottes. Zupacken, zugreifen, Gottes Wort begreifen, aber durch Tun. Verstehen Sie, Edeltraut? Die Edeltraut kann nicht zu Hause sitzen und sagen, ich bete den ganzen Tag. Spätestens Mittag knurrt Norbert der Magen und er sagt, wo ist das Essen? Ich will was essen, es geht so nicht. Edeltraut kann nicht den ganzen Tag beten. Wiederum kann Norbert nicht den ganzen Tag nur scharfe Häusle bauen. Das wäre auch nicht richtig. Denn die Seele des Norbert und die Seele eines jeden Menschen braucht auch die Contemplatio. Im mittelalterlichen Denken der Mystiker war immer Contemplatio und Actio im Gleichgewicht. Die großen Scholastiker sagten, Contemplatio und Actio, nämlich Besinnung und Werken, müssen im Gleichgewicht stehen, ihr Lieben. Ich muss Besinnungszeiten haben. Norbert muss sich auch mal hinsetzen. Jeden Morgen sitzt er und meditiert, so wie ich mit meiner Frau, und liest die Losungen des Tages und dann geht's an das Tagewerk. Beides gehört zusammen. Und ich will Ihnen sagen, als Jude kann ich gar nicht anders. Das will ich Ihnen vermitteln. Ich bin so stark in der Emunah, in meinem Glauben im richtigen Sinn des Wortes aufgewachsen, dass ich das gar nicht kenne. Arbeiten oder beten. Studieren oder werken. Sondern für mich als Juden, der ich in einem orthodoxen Milieu in Israel aufwachsen durfte, in Jerusalem, kenne ich nur Werken und Beten. Beides gehört zusammen, weil ich eben als Mensch ganzheitlich geschaffen bin. Mein Körper, unsere Anatomie, unser Körper sagt ja schon, wie wir wirken sollen. Verstehen Sie, das habe ich bei meinen großen Rabbinern gelernt in Paris und New York. Schau dir deinen Körper an, schau dir die Anatomie deines Körpers an. Der Körper will bewegt werden, zu Gott hin bewegt werden. Ich kann nicht nur den ganzen Tag sitzen und beten. Meine Beine sind dann unruhig, ihre auch. Ich kann nicht nur beten, den ganzen Tag nur beten. Selbst Egidio, der in einem klösterlichen Kontext steht, der schafft den ganzen Tag. Der ist ein richtiger Schwob und ein richtiger Jude im Herzlichen, im Herzenssinn. Der sitzt nicht nur den ganzen Tag und betet. Egidio sitzt mit seinen Brüdern auf Kanaan in der Heidelberger Landstraße, nicht weit von hier. Genau. Und Egidio betet, Egidio meditiert, Egidio studiert die Schrift. Es gibt einmal im Monat einen Männerabend. Aber Egidio ist ein typischer Schwabe und ein typischer Jude. Nämlich er packt auch an. Er packt an, rennt durch das ganze Haus, nimmt 1000 Leute auf. Im wahrsten Sinne des Wortes Gäste und nimmt Leute per Kamera auf etc. Es geht nicht anders. Und jetzt will ich Ihnen etwas sagen, warum es im Mittelalter da immer wieder zu Missverständnissen gab. Warum man uns Juden immer vorwarf, ihr wollt ja nur bei Gott euch lieb Kind machen mit euren Taten. Ich frage Sie mal zurück, bevor ich antworte, Peter. Warum hat man uns Juden immer wieder vorgeworfen, uns Juden, kollektiv, dass wir Juden nur darauf ausseien, uns lieb Kind bei Gott zu machen, wir wollten nur Gott erpressen mit unseren Taten, wir seien eine Religion des reinen mechanischen Wirkens und Werkens. Woher kommt das? Was denken Sie? Warum hat man uns Juden überhaupt vorgeworfen, etwas, was so gar nicht zutraf, weil kein Jude sich so erlebt hat, als getrennt zwischen Glaube und Taten? Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Sie kennen doch die Projektionstheorie von Sigmund Freud. Wenn etwas bei dir nicht in Ordnung ist, die alte Psychoanalyse von Sigmund Freud, wenn etwas bei dir nicht in Ordnung ist oder bei dir nicht geeint ist, dann tendierst du dazu, anderen das zum Vorwurf zu machen, was in dir nicht im Frieden ist oder in dir nicht harmonisch ist. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Möchte dazu noch jemand etwas sagen zu der Frage, warum man uns Juden, Bruder Bräuninger, immer wieder vorwarf, ihr Juden versteht ja gar nicht, was Glauben ist. Ihr wollt euren Gott nur bestechen, ihr wollt euren Gott nur beeindrucken durch eure vielen Taten und dann wollt ihr bei Gott einfach lieb Kind dastehen. Und Luther hat sich darauf gestürzt und sagte ja sola fide, allein durch den Glauben, wobei im Original gar nicht steht, dass der Mensch gerecht wird nur durch den Glauben, sondern ein Mensch wird gerecht durch den Glauben. Darüber werden wir heute unbedingt sprechen. Ich will mal kurz Jakobus vorlesen, bevor wir dann auf Ihre wichtigen Argumente eingehen. Jakobus 2, 14 bis 26. Hören Sie gerade zu. Was nützt es, meine Brüder und Schwestern, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber keine Werke vorzuweisen hat? Vermag der Glaube ihn etwa zu retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester keine Kinder hat und der täglichen Nahrung entbehrt und jemand von euch sagt zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, ohne ihnen das Lebensnotwendige zu geben, was nützt das? Vers 17. So ist es auch mit der Emuna. Für sich allein, wenn er keine Werke vorzuweisen hat, ist er tot, der Glaube, die Emuna. Sagt nun einer, du hast Emuna, ich aber kann Werke vorweisen, zeige mir deine Emuna ohne die Werke und ich werde dir an meinen Werken die Emuna zeigen. Du glaubst, dass es einen einzigen Gott gibt? Da tust du recht. Auch die Dämonen glauben das und schaudern. Vers 20. Bist du nun willens, du törichter Mensch, einzusehen, dass die Emuna ohne die Werke wirkungslos ist? Ganz wichtig, wie der Jakobusbrief das formuliert. Wurde Abraham, unser Vater, nicht aus Werken gerecht, da er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte? Du siehst, die Emuna wirkte mit seinen Werken zusammen und aus den Werken wurde die Emuna vollkommen. So hat die Tora sich erfüllt, die sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Mensch aus Werken gerecht wird, nicht aus Glauben allein. Ganz wichtig, Vers 24, Jakobus 2, 24. Ihr seht also, Walter, dass der Mensch aus Werken, Hebräisch Ma'asim, gerecht wird, nicht aus der Emuna allein. Wurde nicht ebenso auch die Dirne Rahab aus Werken gerecht, weil sie die Boten aufnahm und auf einen anderen Weg weiterschickte? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Neues Testament. Ein Satz gerade noch. Denn wie der Leib, unser Thema, der Leib ohne den Ruach, ohne den Geist tot ist, das wissen Sie, ein Körper, der schönste Körper, der stärkste Körper, den wir haben, wirkt nicht, wenn der Geist ihn nicht begeistert. Denn wie der Leib ohne Geist ist, so ist auch der Glaube, die Emuna, ohne Werke tot. Aus dem Jakobusbrief 2, 14, 26. Liebe Freunde, was hier steht im Jakobusbrief, jetzt will ich Ihnen was Schönes sagen. Woran erkennen Sie, liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Gesprächs in Darmstadt-Eberstadt, woran erkennen Sie, wenn Sie meine Zeilen aufmerksam, liebe Freunde des jüdisch-christlichen Gesprächs im schönen Darmstadt-Eberstadt, woran erkennen Sie, dass diese Zeilen von einem Juden verfasst wurden. Woran erkenne ich? Ich lade Sie ein, mitzudenken. Woran erkennen Sie, dass diese Zeilen aus Jakobus von einem Juden verfasst wurden? Woran erkennen Sie das? Da gibt es ein stilistisches Merkmal. Wenn Sie aufmerksam zugehört haben, wird es Ihnen auffallen. Ich denke, Norbert weiß das. In meinen Seminaren mit Ihnen in Löwenstein und anderen Orten habe ich das herausgearbeitet. Und Sie wissen, ich bin Bibelfachmann, ich mache das seit über 20 Jahren. Woran erkenne ich, dass ein Jude hier am Werk war? Einen Juden erkennt man nicht an der krummen Nase oder an den dunklen Augen. Ich habe keine dunklen Augen und keine dunklen Haare und auch keine krummen Judennase. Einen Juden erkennt man, einen profunden Juden, einen echten Tora-Juden, der gebildet ist, erkennt man daran, dass er immer Fragen stellt. Immer. Ein Jude stellt immer Fragen. Zum Beispiel, wenn Egidio mich fragt, Juval, Egidio, frag mich mal, warum stellen Juden auf jede These eine Antithese oder warum stellen Juden zu jeder Frage eine Gegenfrage? Juden, auch Jesus immer wieder. Wenn Jesus mit seinen Freunden spricht, hast du nicht gelesen? Willst du gesund werden? Was steht in der Schrift? Das ist Judentum, liebe Freunde. Ich wiederhole, einen Juden erkennt man nicht an der krummen Nase, die hat er nämlich nicht. Oder hat sie so wie andere auch. Einen richtigen Juden erkennen sie, dass er mit ihnen im Gespräch steht und auf profunde, sachliche Argumente gern Fragen stellt. Zum Beispiel Jesus. Willst du gesund werden? Hast du das verstanden? Wie lange muss ich noch mit euch kämpfen, ihr törichtes Geschlecht? Hast du nicht in der Schrift gelesen? Einen Juden erkennen sie an Fragen. Und wir Juden sind ein Volk des Fragens. Wir stellen immer Fragen. Da gibt es übrigens so einen süßen Witz, den kennen Sie ja. Fragt A den B, sag mal, warum stellen alle Juden auf eine Frage immer eine Gegenfrage? Warum nicht? Wir Juden können ohne Fragen nicht leben. Und mein Freund Norbert Hennemann weiß das auch, wenn ich im Seminar bin oder wir unterwegs sind. Ich muss ständig Fragen stellen, ich kann gar nicht anders. Ich muss immer fragen, auch den Walter, hast du das berücksichtigt? Hast du dich das vorbereitet? Ist das hier, ist das dort? Wir Juden sind ein fragendes Volk und ich habe da ein Wortspiel kreiert. Warum? Weil die Bibel, gerade in Bezug auf Bibel tun wir das, weil die Bibel ein fragwürdiges Buch ist. Das ist ein Wortspiel. Für mich ist die Bibel ein frag-würdiges Buch. Die Bibel ist es würdig, von uns befragt zu werden. Ich habe ein Wortspiel kreiert. Das Wort fragwürdig ist ja normalerweise negativ konnotiert, aber ich konnotiere es positiv. Die Bibel ist ein frag-würdiges Buch. Die Bibel will von einem Juden immer wieder neu befragt werden, um neue Antworten zu finden. Und Bruder Guido hat den Nagel auf den Kopf getroffen. In diesen kurzen 6 Sätzen haben sie jede Menge Fragen. Anfang, was nützt es, meine Brüder, wenn einer sagt, vermag der Glaube, ihn etwa zu retten? Oder, wo ist hier noch eine Frage, da unten. Ohne ihn, was nützt, und jemand zu euch sagt, Gott in Frieden, was werdet ihr ihm? Was nützt es ihm, wenn er das und das nicht tut? Oder, dann ist noch eine weitere Frage in Vers 19. Du glaubst, dass es einen einzigen Gott gibt? Oder, Vers 20, bist du willens, du törichter Mensch, einzusehen, dass der Glaube ohne die Werke wirkungslos ist? Wissen Sie, das sind sehr klare jüdische Fragen. Bist du nun willens, du törichter Mensch, einzusehen, dass der Glaube ohne die Werke wirkungslos ist? Oder eine weitere Frage unten, wo hat man das, da ist noch ein Sprung. Hier, genau. Oder, wurde nicht ebenso auch die Dirne Rahab aus Werk, weil sie die Boten aufnahmen und auf einen anderen Weg weitergeschickte? Lauter Fragen, du hast sie gezählt, 6 Stück an der Zahl. Ich vertraue dich, ich zähle jetzt nicht nach. Jede Menge Fragen in einem kurzen Absatz. Und das daran erkennen Sie, dass Juden miteinander... Ja, also Sie sehen zwischen 6 und 8 Fragen. Und wenn Sie das notieren wollen oder sich merken, ein Jude, Bruder Bräuniger, ein Jude, wenn er mit anderen Juden im Gespräch steht, und der Jakobusbrief ist ein Brief, den ein Jude, wahrscheinlich Jakobus, der Bruder Jesu, an eine Gemeinde schreibt, eine Gemeinde oder einen bestimmten Freund. Wenn ein Jude im Gespräch steht, stellt er Fragen, wie vorhin Hennemann, mein Bruder Hennemann richtig sagte, weil ich durch Fragen den anderen zum Nachdenken anrege. Sie wissen selbst, dass Gott Fragen stellt. Gott stellt ja Fragen. Gott ist uns sozusagen ein Vorbild. Ganz am Anfang im Paradies, nach der Geschichte von Adam und Eva, fragt Gott ihn ja Ayeka. Ayeka, wo bist du? Gott fragt Adam, wo bist du? Gott lädt ihn damit ein, ins Gespräch mit ihm zu kommen. Oder nachdem Kain seinen Bruder Abel umbringt, fragt ihn Gott ja, wo ist Hebel dein Bruder? Ey Hebel Achicha. Sie merken, Gott selbst tritt als Fragesteller auf und will uns immer wieder einladen, will uns immer wieder anregen, mit uns ins Gespräch zu treten. Fragen dienen dazu, Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen und eben zu erkennen, was Gott wirklich will. Nikodemus und Jesus in der Nacht. Jesus fragt auch Nikodemus, hast du nicht gelesen? Kennst du nicht deine Schrift? Was sagt die Schrift dazu? Daran erkennen sie den Juden Jesus. Kennst du deine Schrift? Hast du schon mal die Schrift gelesen? Was sagt Deuteronomium dazu? Daran erkennen sie einen Juden. Wenn ein Jude mit einem anderen im Gespräch steht, sei es in einem Brief wie Jakobusbrief oder einfach auf dem Marktplatz von Jerusalem im Jahre 30, immer tauschen Menschen Fragen aus. Und auch ich, ihr jüdischer Bruder, bin aufgewachsen in großen jüdischen Hochschulen dieser Welt und all meine Rabbiner, ob in New York oder in London, legten immer wieder Wert darauf, Yuval, stell mir eine Frage zu dem Absatz, den wir gerade bearbeiten. Mein Lehrer wollte und meine vielen anderen wollt nicht sofort Antworten haben, was ist hier ungeklärt, erklär mir das, sondern welche Fragen stellt sich, wenn du den Text liest? Alle großen Rabbiner, bei denen Jesus lernte, Gamaliel etc., oder heute noch, wenn sie heute weltweit studieren in Jerusalem, wo auch immer sie in großen, seriösen jüdischen Hochschulen studieren, werden sie merken, dass der Rabbi darauf Wert legt, welche Fragen ergeben sich daraus? Und das ist für mich das Salz in der Suppe. Ich wäre nicht der Jude, der ich heute bin, wenn ich nicht bei meinen großen Lehrern gelernt hätte, dass ich Fragen stellen muss. Dass es wichtig ist, einen Text zu erfragen und nicht zu erarbeiten, nicht gleich zu erantworten, sondern zu erfragen. Und am Anfang sagt Jakobus II. So schön, was nützt es, meine Brüder und Schwestern, Zürcher, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber keine Werke vorzuweisen. Vermag der Glaube, ihn etwa zu retten? Das ist jüdisch. Das heißt, es muss in der Adressatenschaft von Jakobus einige Menschen gegeben haben, die nicht bereit waren, Glauben und Werke als eine Einheit zu betrachten. Sonst hätte das ja nicht als Frage formuliert. Wenn ein Jude eine Frage formuliert, heißt das, er will den anderen herausfordern. Meinst du wirklich, dass du etwas verstanden hast? Meinst du wirklich, dass du Judentum, sei es im ersten Jahrhundert, sei es in späteren Jahrhunderten, wirklich verstanden hast, indem du das eine vom anderen trennst? Und die Frage, die ich Ihnen vorhin stellte, warum kam es überhaupt dazu, haben Sie völlig richtig beantwortet, weil der Mensch, nicht nur der Jude, der Mensch schlechthin, wir wissen ja gar nicht, an wen Jakobus sich wendet, an welche messianisch-jüdische Gemeinde, aber der Mensch neigt immer wieder dazu, ich will jetzt mal ganz deutlich ausdrücken, sich das Leben bequem zu machen. Wir sind Gewohnheitstiere, wir lieben Bequemlichkeit, wir lieben Gewohnheiten. Und es gab auch zur Zeit Jesu und zur Zeit des Jakobus, Menschen, die eine Bequemlichkeit suchten. Die sagten, am liebsten nur glauben, am liebsten den ganzen Tag nur glauben. Römerbrief dokumentiert das natürlich auch im dritten Kapitel. Aber ich sage Ihnen eins, wenn ich Paulus wirklich verstehe, er war Jude, Paulus war, obwohl er eine neue Mission bekommt, zu den Heiden zu gehen, durch und durch pharisäisch geschulter Jude, sagt er ja selbst, ich bin Pharisäer. Und auch der Verfasser des Jakobusbriefes war ein geschulter Jude, erkenne ich an der Tiefe und Schärfe seiner Fragen. Weil die Kunst, Fragen zu stellen, eine Kunst ist, die gelernt werden muss. Mein Rabbi sagte immer, ich will, dass du mir eine gescheite Frage stellst. Das war für mich immer ein Trigger, modern deutsch gesagt, in Paris und in New York. Wenn mein Rabbi mir sagte, da waren der Saal auch 20 Leute, 300 Leute unterschiedlich, wie hier. Und mein Rabbi uns sagte, wer liest zu dem Abschnitt eine Frage, beziehungsweise wer trägt eine Frage vor? Da war das für mich ein Kitzel, eine Herausforderung. Ich wollte dem Rabbi zeigen, dass ich eine scharfe Frage stellen kann. Und wer die beste Frage stellen konnte, bekam von ihm eine Riesenauszeichnung. Und später wurde er in die Doktorandengruppe aufgenommen. Und das war für mich der größte Trigger in meiner Ausbildung, den ich mit Ihnen teilen möchte. Es geht nicht nur darum, einfach zu sagen, es ist alles klar, nächster Text, sondern der Rabbi sagte, wenn du denkst, dass es klar ist, da fängt es erst richtig an, unklar zu werden. Wenn du denkst, du hast den Text erarbeitet, sagte mir mein großer Rabbi, da fängt es an, es richtig spannend zu werden. Und das ist die Faszination an Bibelarbeit, die Faszination an einer Bibelklärung zu entdecken, der Text ist gar nicht so klar, wie wir denken. Und darum sind hier eben diese 6 bis 8 Fragen, die Sie richtig nannten, weil der Verfasser des Jakobusbriefes in einem Dialog steht, in einem Dialog, wenn Sie das notieren, Waltraud, in einem Dialog mit einem nicht gekannten Publikum. Wir wissen nicht, wer die Adressaten des Jakobusbriefes sind, aber wir wissen, wenn ein Jude 6 bis 8 Fragen in so einem kurzen Absatz von 8 Sätzen stellt, muss es sehr heftig zugehen. Das kann ich Ihnen schon mal sagen. Ich wiederhole. Wenn ein Jude namens Jakobus einem nicht genannten Publikum 6 bis 8 Fragen stellt, in einem so kurzen Absatz von 8 Sätzen, muss es sehr heftige Kontroversen gegeben haben. Das kann ich Ihnen schon sagen und das bitte ich Sie später auch zu notieren oder sich zu merken. Das heißt, hier muss eine ernsthafte Debatte vorliegen. Eine ernsthafte Debatte im ersten Jahrhundert zwischen Jakobus und einer nicht genannten Gemeinde. Und Jakobus greift dieses Thema auf in seinem 2. Kapitel, neben vielen anderen Themen, weil er spürt, es ist eine zentrale Frage. Und wenn ein Jude fragt, so wie Jesus, willst du gesund werden, Norbert Hennemann? Wo, oder Petrus zum Beispiel, was sagt er da so schön, der ertrinkende Petrus, warum ist dein Glaube so klein? ich liebe. Das daran erkenne ich den Juden. Beim Seesturm. Warum schreist du zu mir? Wo ist dein Glaube? Warum ist dein Glaube so klein? Vertraue Gott, fass meine Hand an und du gehst auf dem See. Das ist Judentum. Den anderen Menschen nicht beleidigen, indem man ihm sagt, du verstehst gar nichts oder du hast einen lächerlichen Glauben. Das wäre beleidigend, Norbert. Aber wenn ich dir sage, wo ist dein Glaube? Wo ist dein Glaube? Oder glaubst du nicht genug? Oder hast du nicht in der Schrift gelesen? Das ist immer natürlich eine Kritik, aber sie ist eine liebevolle Kritik. Sie ist eine Kritik, wie ich sie als Jude kenne und schätze, nämlich sie appelliert an dich, noch gründlicher mit der Schrift umzugehen. Noch tiefer die Schrift zu verstehen und selbst zu merken, die Antwort steckt in dir, du musst sie gar nicht bei mir erbetteln. Verstehst du, wenn in der schönen Begegnung von Nikodemus und Jesus in der Nacht, hast du nicht in der Schrift gelesen? Ihr habt doch die Schrift, ihr versteht die Schrift nicht. Ohren haben sie und hören nicht, Augen haben sie und sehen nicht. Hast du nicht in der Schrift gelesen? Mein Rabbi sagte mir das auch, das ist ein typisch jüdischer Frage. Kontext. Typisch jüdisch. Im positiven Sinn typisch jüdisch. Meine Rabbiner in Paris sagte immer, habt ihr das nicht gelesen? Hast du nicht bei Joel gelesen? Wenn wir gerade mal auf dem Schlauch standen. Juval, du kennst doch Joel 4, 9. Am Ende der Tage wird Gott im Tal Josaphat. Oder du kennst doch Zephania 3, 9. Gott wird alle Völker zusammenrufen. Damit hat uns unser Lehrer nicht bloßgestellt. Aber er wollte zum Ausdruck bringen, so wie Jesus und der Verfasser des Jakobusbriefes, denk mal tiefer nach, als du es bis jetzt getan hast. Und das war für mich ein Trigger ohnegleichen. Denk mal tiefer nach, als du es vorhin getan hast. Was steht bei Joel? Was steht bei Zephania? Was steht bei Habakuk? Und so hier diese wunderschöne Fragestellung. Was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber keine Werke vorzuweisen hat? Weil das ja wirklich einleuchtet. Edeltraut Hennemann, das leuchtet ja ein. Und damit will der Verfasser des Jakobusbriefes sagen, ich will euch zeigen, dass es eine Tiefe gibt, die ihr noch nicht verstanden habt. Nochmal zurück zum Punkt. Wenn ein Jude einen anderen aufklären will, sei es Jesus, auch Paulus, bei Paulus strotzt es vor Fragen. Wenn er in Korinth ist zum Beispiel, was höre ich, was treibt ihr da wieder? Was macht ihr da? Ihr schändet euren Nachbarn? Ist deshalb Jesus gestorben? Nein, das kann nicht der Glaube sein. Ihr müsst euch bessern. Ich soll doch wieder zu euch kommen. Meint ihr, dass Christus Freude hat an eurem Verhalten? Ist das der Weg Christi? Habt ihr das wirklich so verstanden? Paulus kann sehr direkt werden. Und daran erkenne ich ihn. Ich kenne seine Nasenfarbe, seine Augenfarbe nicht. Und ich kenne nicht seine jüdische Nase. Aber wenn ich seine Episteln lese, spüre ich, dass ein jüdisches Herz schlägt, Walter. Und das verbindet mich mit einem anderen gebildeten Juden. Wenn ich einem gebildeten Juden begegne, schaue ich genau, stellt er Fragen oder keine. Wenn er keine Frage stellt, ist er kein gebildeter Jude. Ein gebildeter Jude ist für mich ein Jude, der Fragen stellt. Das werde ich in meinem Studium nie vergessen. Jesus stellt immer Fragen. Paulus stellt immer Fragen im Römerbrief. Hat Gott sein Volk verworfen? Das sei ferne. Er sagt nicht einfach, Gott hat sein Volk nicht, sondern immer wieder diese rhetorische Frage. Eine rhetorische Frage, die voller Schärfe ist und die dich anregen soll. Norbert Hennemann, mein Zephania, die dich anregen soll, scheinbare Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen, Bräuninger. Scheinbare Selbstverständlichkeiten, wenn Sie notieren wollen, zu hinterfragen. Weil es natürlich immer wieder Menschen gab, die sich das Leben leicht machten und sagten, ich glaube den ganzen Tag und dann stehe ich selig vor Gott. Und der Jakobusbriefverfasser sagt, so geht das Spiel nicht. Du kannst es so nicht machen. Und dann dieses schöne Bild eben am Ende, der Leib ohne Geist geht auch nicht. Du kannst nicht einfach sagen, mein Körper funktioniert, wenn der Geist nicht in ihm ist. Der Geist, der ja für den Glauben steht, der ungreifbar ist, nützt dein schönster Körper gar nichts. Dein schönster Körper, unser Körper funktioniert nur, wenn der Geist ihn in Bewegung bringt, ihn motorisiert. Und darum immer wieder die Frage, auch in 21, wurde Abraham unser Vater, unser aller Vater, wurde Abraham nicht aus Werken gerechter, er seinen Sohn Isaac auf den Altar legte? Ist das nicht toll? Ich lade Sie ein, einfach hineinzuspüren, welche Tiefe in diesem Text steckt. Noch einmal, achten Sie, was in Ihnen passiert, wenn Sie diese Frage hören. Wurde Abraham unser Vater nicht aus Werken gerecht, da er seinen Sohn auf den Altar legte? Das regt so viel zum Nachdenken ein. Norbert, das ist viel tiefer, als wenn ich sage, Norbert, Zephania, lies bitte, du hast doch in Genesis 22 gelesen, dass Gott Abraham bat, leg deinen Sohn auf den Altar. Hast du es nicht verstanden? Das ist viel zu billig, wenn ich jemand einfach nur was hinwerfe. Aber wenn ich sage, guckst du mal bitte auf die Geschichte mit anderen Augen, versuchst du sie mal anders zu verstehen, dann merke ich selbst, ich bin eingeladen, eine neue Sicht zu entwickeln. Und die neue Sicht heißt, Emunah ohne Maasim. Emunah ohne Maasim. Glaube ohne Werke geht nicht. Und wo immer du in der Bibel dich umschaust, wir werden das ja heute noch tun, wirst du merken, dass Glaube Werke nach sich zieht. Wenn Sie das bitte notieren wollen, ich erkläre Ihnen das als ein Jude, der aus dem Glauben Jesu kommt. Wenn ein Mensch wirklich glaubt, Emunah hat, die Emunah, dann kann er gar nicht anders als zu werken und zu wirken. Es geht nicht anders. Stichwort Abraham. Abraham ist ein Mensch, von dem in Kapitel Genesis 15, 6 deutlich gesagt wird, und Abraham glaubte, ist der erste Mann, von dem gesagt wird, dass er glaubte. Genesis 15, 6. Abraham glaubte und das wurde ihm zur Gerechtigkeit, zur guten Tat angerechnet. Und da kann ich Ihnen sagen, das macht der Verfasser des Jakobusbriefes brillant, ich kann nicht glauben, ohne zu werken und ich kann nicht wirklich werken, ohne zu glauben. Warum? Jetzt werde ich Ihnen erklären, warum beide, Peter, zusammengehören. Der Glaube im Judentum, die Emunah, bedeutet, ich spüre, ich bin mit meinem Schöpfer eins. Es ist nicht nur ein Bekennen, Glaubensbekenntnis, wie wir vorhin sagten, so ein trockenes Bekennen, cordare, credere, sondern es bedeutet in der Tiefe, Walter, es bedeutet in der Tiefe, ich bin mit Gott verbunden. Ich weiß, dass mein Schöpfer und ich eins sind, eine Einheit. Und wenn ein Jude das weiß, wenn ein Jude weiß, dass ich mit meinem Schöpfer eins bin, ergeben sich daraus bestimmte Konsequenzen, nämlich Konsequenzen dergestalt, dass ich für meinen Gott etwas tue. Mit meinem Gott überspringe ich Mauern, sagt der Psalmist. Es geht nicht anders. Ich muss es auch dokumentieren, dass ich diese Frau liebe. Oder wenn Yuval mit seiner Deborah nach Israel fliegt für ein Sabbatjahr, besuchen wir mal den Yuval. Würde dir das nicht Spaß machen? Verstehen Sie, jeder Mensch hat doch den natürlichen Drang, ich will dokumentieren, dass ich jemanden lieb habe. Verstehen Sie, denn Worte sind ja so billig. Norbert kann jeden Tag seiner Frau 10-mal sagen, I love you, I love you, I love you, wie in diesen Liedern. Aber irgendwann wird Edeltraut sagen, ich fühle nichts bei dir, ich fühle nur null. Ich höre nur Worte, aber ich fühle nicht, dass du mich wirklich liebst. Und im Englischen gibt es ein Wort, lassen Sie mich gerade ausmachen, im Englischen gibt es ein Wort, das heißt, actions speak louder than words. Actions speak louder than words. Auf Deutsch? Taten reden lauter als Worte. Verstehen Sie? Und so sage ich als Jude, Emunah in Gott kann nicht, ihr lieben Freunde, losgelöst werden von Taten. Und das bringt der Jakobusbrief zum Ausdruck. Es geht gar nicht. Das heißt, jemand, der das tut, Bruder Bräuninger, bringt zum Ausdruck, ich habe Gott nicht wirklich verstanden. Wenn Sie das bitte notieren. Wenn jemand sagt, ich bete den ganzen Tag, ich liebe meine Frau von früh bis abends und schicke jeden Tag 10 Liebeskarten, da darf die Frau zu Recht sagen, das ist leer. Es ist zu wenig, es ist Papieren. Ich will spüren, dass du mich liebst. Ich spüre es einfach nicht, kann dann Edeltraut ihrem Norbert sagen. Ich spüre bei dir null, ich höre nur Phrasen, aber ich spüre nichts. Und so würde ein Rabbi und Gott auch einem Juden sagen, das gibt es auch im Judentum, ganz viele Geschichten im Talmud, die besagen, dass Menschen, die so fromm waren, so scheinfromm, eben jeden Tag betet, und Jesus sagt das auch, betet mit Aufrichtigkeit. Seid nicht wie die Heiden, die da von morgens bis abends plappern, um sich zu produzieren in der Öffentlichkeit. Schaut, was für ein toller Jude ich bin. An mir hängen die Quasten runter, ich habe den Gebetsmantel an. Ach, ich bin ja so ein frommer Mann. Ich bin einer der angesehensten Juden. Da sagt Jesus, nein, wenn du nicht den Willen deines himmlischen Vaters tust, bist du nicht reif für das Reich Gottes. Das ist genau das gleiche Thema. Wenn du nicht den Willen, Edeltraut, wenn du nicht den Willen deines Vaters tust, sondern nur plapperst wie die Heiden, er sagt nicht plapperst wie die Juden, plapperst wie die Heiden, dann bist du nicht für das Reich Gottes vorbereitet. Und Reich Gottes, liebe Freunde, in Darmstadt-Eberstadt bedeutet, dass du wirklich etwas tust. Das Reich Gottes muss erarbeitet werden, wenn Sie das notieren. Das Reich Gottes muss nicht nur erbetet werden, das Reich Gottes muss erarbeitet werden. Notieren Sie das bitte für sich. Das Reich Gottes muss erarbeitet und nicht nur erbetet oder erglaubt werden. Und Jesus ist da sehr genau. Wenn er sieht, Leute beten den ganzen Tag und tragen ihre Gebetskleider, wird er fuchsteufelswild und sagt, das ist nicht der Wille meines Vaters. Das ist ein Theaterspiel. Das ist nicht der Wille meines Vaters. Das ist eine Theaterinszenierung. Die gehört ins Theater, aber nicht auf den Marktplatz von Jerusalem oder in die großen Synagogen. Oder das andere. Wenn sie ihn alle nennen, Rabbi, 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 sagt er, nein, nenn mich nicht Rabbi. Einer ist nur Rabbi. Und nicht wer mich Herr, Herr ruft, kommt ins Himmelreich, sondern derjenige, der den Willen meines himmlischen Vaters tut. Das ist typisch biblisch. Wenn Jesus hört, dass Leute ihn bombardieren mit Titeln, Nicht wer mich Herr, Herr ruft, Rabbi und Rabuni und Meister und Erleuchteter und Menschensohn. Er will das Theater nicht. Wer den Willen des da oben tut, um ihn geht es ihm. Wer den Willen tut, der kommt ins Reich Gottes. Denn plappern können die Heiden. Plappern, Edeltraut, kann jeder. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Das sind lauter Phrasen. Aber wo ist die Praxis? Und darum, liebe Freunde und Freundinnen, sagt er, Sekunde, noch ein Satz. Darum sagt das Judentum, wie kann man feststellen, ob jemand wirklich es ernst meint? Wenn Sie das kurz vor der Pause noch notieren. Wir sind schon voll auf dem Thema. Wenn Sie das bitte notieren. Woran kann ich merken, dass Norbert oder mein Freund Egidio oder mein Freund Peter wirklich es so meint? Die Edeltraut kann ja sagen, du, ich kann es nicht mehr hören, Norbert. Ich höre den ganzen Tag nur deine Storys, aber ich spüre nicht, wie weit du es ernst meinst. Und vielleicht sagst du es jedem dritten Frau, ich liebe dich. Oder deinen Enkeln, vielleicht sagst du jedem, ich liebe dich. Woran merke ich, dass du mich, die Edeltraut, wirklich liebst und nicht einfach nur wirklich redest? Und dann kann Edeltraut sagen, ich möchte, dass du es zeigst durch eine Tat, durch eine liebevolle Tat, bei der ich merke, dem betreut diesem amerikanischen Spruch, where actions speak louder than words. Taten sind beredter als Worte. Taten, sage ich auf Deutsch gern, sind beredter als Worte. Und wissen Sie, das berührt jeden Menschen, wenn Sie an Ihrer Ehefrau oder einem Freund eine Geste der Liebe dokumentieren. Ich erinnere mich seinerzeit Egidio, als ich noch Single war. Wie oft hat mich Egidio zum Bahnhof gefahren, als ich in Kanaan war? Und da musste ich gar nicht lang mit ihm feilschen. Ich hatte da kein Auto. Und da habe ich gesagt, Egidio, fährst mich zum Hauptbahnhof. Oder Egidio, holst mir dies, holst mir das oder irgendeine Kleinigkeit. Und das ist tätige Liebe. Das ist tätiger Glaube, wenn wir das gerade notieren. Tätiger Glaube, Brüder und Schwestern, hier im schönen Darmstadt-Eberstadt. Tätiger Glaube ist nicht nur gesprochener Glaube. Wenn Sie das bitte notieren, Edeltraut. Jesus und Paulus und Jakobus und die gesamte Tora will einen tätigen Glauben, nicht einen geplapperten Glauben. Wenn wir das so deutlich bitte notieren. Wawa. Ein tätiger Glaube ist etwas anderes als ein geplapperter Glaube. Und weil der Verfasser des Jakobusbriefes spürt, dass der Adressat, der Empfänger, anscheinend eben sich zufrieden gibt mit ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe heute gebetet im Innenstadt von Jerusalem oder in Sepphoris, sagt ihm der Verfasser, bist du dir sicher, dass das der Wille Gottes ist? Das ist das Schöne am Jakobusbrief und an anderen Stellen im Neuen Testament und im Ersten Testament, in denen Propheten und große Juden Fragen stellen, um etwas zu hinterfragen. Ich wiederhole, ein Jude stellt dann Fragen, liebe Freunde und Freundinnen, im schönen Darmstadt-Eberstadt, wenn er den anderen einladen möchte, sich selbst zu hinterfragen. Sich selbst zu hinterfragen. Hast du wirklich den Eindruck, dass wenn du 10-mal am Tag sagst, ich glaube dir, lieber Gott, und ich bete dich an, und ich knie vor dir, und ich danke dir, hast du wirklich den Eindruck, dass das reicht? Hast du damit den Willen dieses großen Vaters wirklich durchschaut? Hast du deshalb von Gott 2 Beine bekommen? Hast du deshalb von Gott 2 Arme bekommen, dass du nur deinen Mund benutzt? Ich wiederhole die Schärfe. Hast du deshalb den Eindruck, dass Gott dir 2 Arme gegeben hat? Hat dir deshalb Gott 2 Beine gegeben? Dass du einfach nur sagst, ich liebe dich, ich lobe dich, ich danke dir und jetzt mache ich, was ich will. Ist das der Glaube? Nein. Muss geklärt werden. Wenn Jesus und die großen Männer des Judentums im ersten Jahrhundert vom Reich Gottes sprechen, meinen sie etwas ganz Konkretes. Das Reich Gottes bedeutet ein Zustand. Sie wissen ja, bei Lukas heißt es ja schon, das Reich Gottes ist nicht so, dass es kommen müsste, sondern das Reich Gottes ist schon in euch. Viele Menschen verstehen nicht, was Reich Gottes ist. Ich kann es Ihnen sagen, das Reich Gottes ist ein Zustand, in dem ich spüre, dass ich in tiefer Einheit mit meinem Gott lebe. Ich wiederhole, Reich Gottes bedeutet ein innerer Zustand, ein Gefühl, eine Erfahrung auf der inneren seelischen Ebene, Edeltraut, in der ich merke, dass ich und mein Vater eine Einheit bilden. Das ist das Schönste, was Jesus vorlebt. Und dieses Reich Gottes, diese Einheit mit Gott, und wenn Sie die Evangelien anschauen, werden Sie es auf Schritt und Tritt bei Jesus merken, kann nicht, wie ich vor der Pause sagte, erglaubt werden. Es muss wirklich erarbeitet werden. Und Jesus hat in seinen großen Gleichnissen immer wieder die Pointe gesetzt auf, das Tun ist entscheidend. Ein guter Baum bringt gute Früchte, ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Das heißt, wenn ich wirklich in dieses Reich Gottes kommen will, wenn ich in diese Gemeinschaft der Menschen hinzugehörig sein möchte, die innerlich in Gott gefestigt sind, gerade in zerrissenen Zeiten, wie zur Zeit Jesu mit Römern, dann muss ich etwas tun, wodurch ich merke, dass ich den Willen meines Vaters tue. Und das war genau die Diskussion zur Zeit Jesu, auch zur Zeit der Propheten übrigens. Wenn Sie die Propheten Israels anschauen, Joel, Jesaja, ich mache Ende April, da lade ich Sie herzlich ein großes Seminar in der evangelischen Tagungsstätte Löwenstein. Mache ich ein dickes Seminar, in dem es geht um den Propheten Jesaja. Und er hat auch große Schwierigkeiten in seiner Zeit, so wie Jehoshua, Jesus zu seiner Zeit. Weil Menschen den Willen Gottes nicht umsetzten. Gott will immer, ich gebe Ihnen ein Beispiel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, was wir vorhin hatten mit Hennemann. Sekunde, lass mich das auswählen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt will ich Ihnen was Wunderschönes aus der hebräischen Sprache sagen, die ich von meinem Vater gelernt habe, den Satz. Wie heißt der Satz auf Hebräisch? Ve'ahavta lere'echa kamocha. Sprechen Sie es einmal mit mir zusammen, diesen berühmten Satz aus Levitikus 19,18. Ve'ahavta lere'echa kamocha. Ja, ve'ahavta lere'echa kamocha. Alle. Ve'ahavta lere'echa kamocha. Noch einmal. Ve'ahavta lere'echa kamocha. Und jetzt schenke ich Ihnen eine Perle, die ich von meinem Vater seinerzeit geschenkt bekam. Im Hebräischen steht nicht, du sollst oder wirst deinen Nächsten im Akkusativ, sondern wer ein bisschen Hebräisch kann, wird merken, das steht ve'ahavta lere'echa. Du sollst deinem, Martha, was man im Deutschen gar nicht sagen kann, lieben. Im Hebräischen steht streng genommen, du wollst oder du wirst deinem Nächsten lieben wie dich selbst. Und das nennt mein Vater und natürlich die Grammatik der lateinischen Sprache den sogenannten Dativus Ethicus. Es steht nicht da, das steht beim Gebot, du sollst Gott deinen Herrn lieben, Edeltraut. In Deuteronomium 6,4 steht, liebe deinen Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Hingabe. Aber wenn ich meinen Nächsten lieben soll, den Peter oder Zephania oder den Walter oder die Waltraut, dann steht eigentümlicherweise, liebe deinem Nächsten. Und jetzt Frage an Sie, warum steht das so merkwürdig im Hebräischen? Was denken Sie? Warum steht im Hebräischen nicht genauso wie beim Gebot, du sollst deinen Gott lieben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Warum steht im Hebräischen die merkwürdige Konstruktion, liebe deinem? Wie kann ich sowas überhaupt sagen? Richtig? Oder noch etwas? Was könnte die Tora schon längst vor Jesus gemeint haben? Unser Thema Glaube und Werke. Was könnte die Tora nämlich gemeint haben? Ist schon richtig, ich will nur noch ein bisschen schärfer. Richtig, dem Nächsten zuliebe, wunderbar. Lebe deinem Nächsten zuliebe, wunderschön. Es steht im Hebräischen, liebe deinem Nächsten zuliebe. Oder bring ihm Liebestaten entgegen. Wenn Sie das bitte notieren. Ich wiederhole. Das hebräische Wort, basierend auf der grammatischen Ausdrucksweise, liebe deinem Nächsten. Norbert, das finde ich auch neu. Heißt nicht, dass du dich verrenken musst, sondern heißt, wenn ich das Herz von Norbert Zephania Hennemann erreichen will, reicht es nicht, dass ich ihm zehnmal sage, Norbert, du bist so lieb und du bist so nett und du bist so reizend. Irgendwann darf Norbert sagen, ich fühle nichts bei dir. Das heißt, ich muss ihm zuliebe etwas tun, indem ich ihm eine Karte schicke oder indem wir ein langes Gespräch führen oder indem wir gemeinsam bei ihm sitzen und stundenlang über Dinge sprechen, die für ihn wichtig sind. Das Judentum sagt, du kannst einem Nächsten gegenüber, und das ist ja das Reich Gottes, nicht durch Plappern wie die Heiden nahe kommen, du musst über das Liebesgebot dem anderen nahe kommen. Wirklich nahe kommen, nahe kommen, nahe tun, nahe wirken. Und jetzt kommt, weil es hat nicht das Negative im Sinn von erarbeiten in dem Sinn, wie wir es heute verstehen, sondern das Judentum, achten Sie auf meine Formulierung, das Judentum sagt, wir sind zum Wirken und Werken berufen, was ich immer sage. Wir haben zwei Hände, wir haben 10 Finger, wir haben 2 Beine, wir haben 10 Zehen. Das Judentum sagt, das Leben ist so gebaut von Gott, dass irdische Leben, oben brauchen wir es nicht mehr, hier unten brauchen wir es, dass wir wirken wollen. Und wenn ich sage, der Jude soll sich das Himmelreich erarbeiten, heißt das nicht, dass er schuften muss. Das heißt nicht, dass er mechanisch arbeiten muss, wie ich bei einem Arbeitgeber arbeiten muss, damit ich eine Gehaltserhöhung bekomme. Das Judentum will sagen, durch dein Wirken, durch dein Erwirken, erwirkst du, dass du in das Reich Gottes kommst. Es ist nicht ein mechanisches Denken, schaffe, Häusle baue. Das ist nicht gemeint, sondern es ist gemeint, wenn du Gott nahe kommen willst, musst du etwas tun, nämlich kommen. Und dieses Erarbeiten bedeutet, gib deine Leidenschaft für Gott, gib deine Bereitschaft für Gott, etwas zu tun, in die Hände und Füße. Ich wiederhole, gib deinen Willen, deine Liebe zu Gott in deine Hände und deine Füße, nenne ich das. Bring deine Liebe, die im Kopf und im Herzen ist, in deine Hände und deine Füße, tu was dafür, bewirke etwas, geh zu deinem Nächsten, wie Jesus auch sagt, was ihr dem geringsten meiner Brüder angetan habt, Matthäus 25, was ihr dem geringsten meiner Brüder Edeltraut angetan habt, das habt ihr mir angetan. Jesus wird dich am Ende fragen, hast du die Nackten gekleidet? Wieder Jesus, der die Fragen stellt. Hast du Nackte gekleidet, Walter? Hast du die Bedürftigen gefüttert? Hast du obdachlos dein Heim gegeben? Hast du einen Asylanten hier in Darmstadt-Eberstadt gefüttert und in deiner Wohnung genommen? Hast du mit jemandem ein Stück Tora gelesen? Matthäus 25. Und wenn du auf alle Fragen Nein antwortest, bist unten durch. Dann bist du bei den Böcken. Hast du hingegen auf die Fragen positiv geantwortet? Ich habe Nackte gekleidet. Ich habe eine hungernde Frau aus Syrien gefüttert. Ein Mann, der kaum gehen kann in Aleppo, habe ich eine neue Zukunft gegeben. Ich habe die Obdachlosen beheimatet. Verstehen Sie? Es geht immer um Tun. Jesus fragt nicht, wie oft am Tag hast du gebetet? In Matthäus 25, Edeltraut. Jesus, neben Gott, wird dich fragen, was hast du getan? Wie viel Nackt hast du gekleidet? Wie warst du zu den Obdachlosen? Wo hast du hungernde Frauen gestillt? Wo hast du jemanden mal zum Hauptbahnhof gefahren, der von dir eine Mitfahrgelegenheit brauchte? Verstehst du? Darum geht es ja im Judentum. Es geht nicht um ein mechanistisches Denken, wenn Sie es notieren, was man uns Juden immer unterstellt hat. Ihr wollt nur schaffe, schaffe, um gute Punkte bei Gott zu bekommen. Das stimmt nicht. Sondern das Judentum sagt, wenn ich Gott wirklich liebe, wie im Beispiel von Norbert und Edeltraut, wenn Norbert Edeltraut liebt, dann wird er ihr einmal einen Rosenstrauß schenken. Oder er hat ihr doch so ein Notepad geschenkt neulich, ne? Zu ihrem Geburtstag. Verstehst du, wenn ein Mensch einen anderen wirklich liebt, dann zeigt sich das. Ich habe vorhin Abend auch was mitgebracht. Das Judentum sagt, wenn du wirklich Gott liebst und wenn du deinen Nächsten liebst, dieser Dativus Ethicus, musst du ihm zuliebe was tun. Es reicht nicht, wenn ich 10-mal am Tag sage, Walter, ich liebe dich, Petra, ich liebe dich. Was tust du für den anderen? Liebe deinem Nächsten, wie sie es schön gesagt haben, liebe deinem Nächsten zuliebe. Und das ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist, wenn die Liebe größer ist als der Egoismus. Wenn Sie es notieren. Wenn deine Liebe größer ist als der Egoismus, als deine Kleinkariertheit, dann bist du im Reich Gottes. Und das ist ein innerer Zustand. Haben Sie, der Bruder, verstanden, was ich mit erarbeiten wirklich meine? Ich noch einmal, damit es für Sie alle klar wird. Erarbeiten bedeutet nicht, dass ich schuften muss, dass ich Angst haben muss. Hören Sie genau zu, Brüder und Schwestern. Es bedeutet nicht, dass ich arbeiten muss, damit ich meinen Lohn bekomme. Und wenn ich meinen Lohn nicht bekomme, habe ich Angst und zittere in der Nacht im Bett. Erarbeiten bedeutet für einen Juden, macht mir eine Freude, er liebt mich. Und hören Sie zu, ich möchte mir heute auch etwas erarbeiten. Aber wenn ich heute zu Ihnen komme, es war ja mein Vorschlag, ich habe Walter im Januar angerufen und gesagt, Walter, wann komme ich wieder mal in die Adventgemeinde? Und wissen Sie, wenn ich heute bei Ihnen bin und ich habe das natürlich alles vorbereitet, dann ist das auch Arbeit. Aber ich mache das nicht, weil ich Angst vor Walter habe, sondern weil ich eine Freude habe, Ihnen heute ein Bouquet von biblischen Blumen zu präsentieren. Ich wiederhole, ich möchte mir auch Ihre Freude im Anführungszeichen erarbeiten. Nicht, dass ich Angst vor Ihnen habe, aber ich habe diesen Seminartag 2 Wochen vorbereitet. Und ich könnte ihn heute 3-mal so lang machen. Aber ich habe gemerkt, das wird nicht gehen. Aber ich will Ihnen sagen, ich erarbeite mir durchaus Ihre Aufmerksamkeit. Aber das ist nicht in dem Sinn, dass ich mir Druck mache oder dass ich sage, ich habe Angst vor Ihnen. Sondern ich will wirklich, dass Sie spüren, Yuval Lapide, Ihr jüdischer Bruder, hat sich vorbereitet, weil wir heute ein bisschen Reich Gottes erleben wollen. Verstehst du, das ist nicht Arbeit im Sinn von, der Walter zahlt mir kein Gehalt, wenn ich heute nicht anständig arbeite. Und wenn ich heute nicht Leistung bringe, dann ist Walter mit mir böse. Sondern ich mache heute etwas, weil ich weiß, es macht mir Freude und weil ich weiß, ich darf sie beschenken mit einer neuen Sicht der Bibel. Das ist für mich das Erarbeiten im positiven Sinn. Sie können das Wort ersetzen mit erdienen, erwirken, bewirken, wie auch immer Sie wollen. Klammer dich nicht an einen Begriff, Alter. Du kannst das Wort ersetzen durch Tausende. Aber ein Jude, versteht unter Reich Gottes etwas, das getan werden muss. Noch einmal mein Beispiel. Wenn du spürst, in deinem Herzen wird etwas groß. Wenn es nicht, wie ich sage, in die Hände und in die Beine geht, bleibt es leblos. Es ist leblos. Wenn ich nicht etwas in die Tat umsetze und zum Beispiel für die Edeltraut, die dieses Jahr einen halbrunden Geburtstag hat und sie darf sich bei mir noch was wünschen, das weiß sie. Wenn ich Edeltraut nicht etwas dokumentiere, letztes Jahr habe ich meiner Freundin Edeltraut eine wunderschöne Rosentasse aus England geschenkt, weil ich gespürt habe, ich möchte ihr eine Freude machen. Nicht nur ihr sagen, Edeltraut, du bist unsere Freundin, sondern ich habe gespürt, womit erreiche ich das Herz der Edeltraut? Ich habe im Internet nachgeschaut und habe mit meinen Händen eine schöne englische Rosentasse für sie gekauft. Weil ich ihr Herz erfreuen wollte, nicht nur durch Worte, sondern durch Taten. Und so, das merken Sie auch. Ich wollte nicht bei ihr etwas erarbeiten in dem Sinn, dass ich Pluspunkte haben will, Walter. Sondern ich wusste genau, Edeltraut freut sich über Rosen. Und ich habe ihr Gesicht vor mir gesehen, als ich das über Amazon bestellt habe. Und habe gesagt, wenn ich ihr durch eine Tat meine tätige Liebe präsentiere, eine tätige Liebe, dann tue ich das. Es hat ihn mir danach verlangt. Nicht, weil ich bei ihr Pluspunkte haben will oder eine gute Note. Sie braucht mir keine Noten zu geben. Verstehst du? Wir bekommen vom lieben Gott keine Noten. Aber es war ein Verlangen. Manchmal spüren Sie doch auch, ich habe ein Verlangen, jemandem etwas zu schenken, wovon ich weiß, er hat doch mal erwähnt, er hätte das gern, ein Chagall-Bild oder irgendwas. Verstehen Sie? Und wenn ich spüre, der Mensch freut sich an Chagall, oder mir haben Leute schon so eine lange Liste aufgeschrieben, was ich aus Israel alles mitbringen soll nach einem Jahr. Jeden Tag wird meine Liste länger. Jeden Tag wird meine Liste länger, weil Leute mir sagen, du, wir täten uns so freuen, tätsche mir aus Israel was mitbringen. Tätsche mir das aus Israel mitbringen. Alle Leute sagen, wir bringen mir das liebevoll. Und das spüre ich schon, wenn ich das nicht alles vergesse und Zeit habe, in die Shops zu gehen, werde ich den Menschen natürlich eine Freude machen und das mitbringen. Aber nicht, weil ich Pluspunkte haben will, sondern weil ich spüre, wenn der Mensch sich dann freut, die Edeltraut oder X oder Y, dann freue ich mich auch. Und wenn Gott sich freut, dass wir ihm etwas Gutes tun, Sabbat etc., dann freut sich mein Herz auch, sagt das Judentum. Wunderbar, was Egidio aus Kanaan sagte, das Reich Gottes, diese innere Erfahrung durch Tätigwerden, zur Entfaltung, zur Bewirkung bringen, dass etwas wirkt. Finde ich wunderbar. Das Reich Gottes muss wirken. Wissen Sie, auch Kanaan, wo Egidio lebt, muss auch bearbeitet werden, bewirkt werden. Dieses schöne Kanaan, das seit 70 Jahren existiert, wird so liebevoll gepflegt, wenn Sie auf Kanaan schauen, den kleinen Tal, den See und den Berg der Verklärung. Wenn man auf Kanaan spazieren geht und im Sommer diese tollen Tomaten im Gewächshaus sieht, wissen Sie, das ist auch ein Stück Reich Gottes. Die Liebe, die auf Kanaan waltet, muss auch erarbeitet werden, wenn dann die Schwestern nicht ins Gewächshaus gehen. Und die Gurken und diese riesigen Kürbisse, die ich da mal bei dir gesehen habe. Wenn das nicht gezüchtet wird, ja, da passiert gar nichts. Verstehen Sie? Auch das Reich Gottes, dieses Little Kanaan, hier in Darmstadt, Eberstadt, muss erarbeitet werden. Von nichts kommt nichts. Da muss schon jemand die Gurken ziehen und die Kürbisse und die schönen knackigen Äpfel an den Bäumen. Sonst geht es nicht. Das Judentum sagt, unser Leben, unser reales Leben hier auf Erden, nicht im Himmel, ist etwas, was mit Arbeit zu tun hat. Stichwort Adam im Garten Eden, wenn Sie aufschreiben. Adam wurde schon in den Garten Eden gesetzt, um den Boden zu bebauen und zu bewirtschaften. Wenn Sie das bitte notieren. Wir sehen von Anfang an Adam. Was heißt Adam? Der Erdling, der die Erde bearbeitet. Unser Name von uns allen Menschen heißt Adam. Wir sind Adams Kinder. Und Adam ist der Mensch, der von der Adama kommt, wenn Sie bitte notieren. Der Adam ist der Mensch, der von der Adama kommt, der Erdling. Also haben wir in uns schon etwas, wenn Sie bitte aufpassen, etwas, was mit Arbeit zu tun hat. Und der erste Auftrag, den Adam bekam mit seiner Frau, geh in den Garten Eden und bearbeite, bewirtschafte den Boden. Sie merken, ganz am Anfang, sogar im Paradies, wenn Sie das bitte notieren, liebe Freunde und Freundinnen in Darmstadt, Eberstadt, sogar im Paradies, wo ja alles wuchs, alle Bäume wuchsen und sie den Luxus pur hatten, sagt Gott, ihr könnt nicht den ganzen Tag in der Hängematte liegen. Auch im Paradies, liebe Freunde und Freunde, musste Adam schaffen. Geh bitte hin und bearbeite, bediene den Boden, denn du bist Adam und du kommst aus der Adama. Zwischen uns Menschen, die wir Adam heißen, und der Erde, auf der wir stehen und vor der wir leben, ist ein ganz enger Wesenszusammenhang, nämlich der Zusammenhang zwischen Adam und Adama. Können wir es einmal zusammen aussprechen? Adam und Adama, Norbert. Adam und Adama. Das heißt, der Mensch ist für das Arbeiten, Bearbeiten, Bedienen der Erde geschaffen. Noch längst bevor es irgendwelche Theologien gab von Glaube und Werke. Im zweiten Kapitel der Bibel setzt Gott den Adam, nimmt ihn und stellt ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und behüte steht. Ihn bebaue und behüte. Das heißt, daraus können Sie, liebe Freunde, glasklar ableiten. Wir arbeiten ganz klar an der Bibel, dass ein enger Zusammenhang besteht zwischen Bekennen, nennen wir es mal, und Tun. Gott wollte nicht, dass Adam den ganzen Tag nur irgendwas sagt, sondern er sagt, du gehst da rein, ich stelle dich in den Garten Eden und du wirst dort schaffen. Und du wirst die Erde bewirtschaften, bewirken, wie du sagst, etc. Das heißt, Sie sehen schon, bevor es den ersten Juden gab, gab es den ersten Menschen in der Bibel, Adam, unser aller Vater, der von Gott berufen wurde, du wirst arbeiten. Auch wenn alles von Gott ja gegeben wird, die Bäume und die Früchte, du musst trotzdem tun, du musst düngen und schaufeln etc. Gott will unsere Zusammenarbeit. Ich denke, das wird, ist für dich befriedigend, Walter. Die Zusammen... Dankeschön, Gigidio. Wenn Sie das bitte notieren, ja. Gott will unsere Zusammenarbeit. Bitte notieren Sie das. Gott will unsere Zusammenarbeit. Und wenn jemand sagt, wie wir es im Jakobus haben, ich habe den ganzen Tag gebetet, das nützt nichts. Es nützt nichts, du musst etwas tun. Gott will die Zusammenarbeit, das Reich Gottes muss zusammengearbeitet werden. Vielleicht ist das für dich befriedigender, Walter. Das Reich Gottes, dieser Zustand der Einheit mit Gott, muss zusammengearbeitet werden. Ohne diese Kooperation bist du nicht in der Nähe und im Willen Gottes. Jetzt will ich Sie, apropos, du erinnerst mich gerade an Folgendes. Kennen Sie das schöne Gleichnis von Jesus, Egidio? Du liegst im Bett, Walter. Es ist heute Nacht 2 Uhr. Und ich klopfe an deiner Tür. Wie geht das Gleichnis? Und ich sage, Walter, obwohl die Waltraud mir ja schon was vorbereitet hat, das wird bei mir heute Nacht nicht passieren, aber gesetzt den Fall, ich hätte heute nichts gegessen und deine Waltraud hätte mir nicht diese Foodbox gegeben. Und ich klopfe an deine Tür und sage, Walter, ich habe Hunger. Darfst du dann runterschreien und sagen, stör mich nicht, ich bin jetzt im Bett und Waltraud will nicht gestört werden. Und ich schreie zu dir herauf, Walter, ich habe Hunger. Was musst du laut Jesus tun? Die kennen das Gleichnis. Du musst runtergehen und auch, es reicht nicht, dass du mir, das kennen Sie, das Gleichnis, das reicht nicht, dass du sagst, du, ich bin jetzt müde, komm morgen früh 6 Uhr, lass mich jetzt bitte mit Waltraud in Ruhe schlafen. Das wäre lieblos. Sondern Jesus sagt, du musst dann runtergehen, wenn ich dir auf die Nerven gehe, wenn ich sage, ich habe so einen Hunger, ich habe seit morgens so etwas nicht gegessen, musst du in der Nacht runtergehen, auch wenn es unbequem ist, mir ein Brot abschneiden oder ein Fladenbrot geben und sagen, Juval, hier hast du's. Oder die Geschichte, wenn ich mich an dir 7-mal vergangen habe, wie oft müsst du mir vergeben? 1-mal, 7-mal oder 7-mal, 70-mal? 7-mal, 70-mal. Wissen Sie, wenn Sie Jesus wirklich ernst nehmen und die Tora ernst nehmen, die er wiederum ernst nimmt, es läuft immer auf das Tun hinaus. Und wer sagt, es reicht nur das eine wie Jakobus, und es gab anscheinend Menschen zur Zeit Jakobus, Edeltraut, die sagt, oh, ich bin doch so ein frommer Mann, ich bin so ein heiliger Mann, ich habe den ganzen Tag gebetet. Guck mal, was für einen schönen Gebetsmantel ich mir gekauft habe. Für 10.000 Dinare habe ich mir einen Gebetsmantel gekauft. Schau mal, wie meine Gebetsquasten herunterhängen. Da sagt Jesus, nein. Und Jakobus sagt, nein. Und Mose sagt auch, nein. Du hast einen Bruchteil dessen erfüllt, was Jesus und Gott von dir will. Plappert nicht wie die Heiden. Stell dich nicht an die Ecke, damit alle sehen, mein Gott, wie der toll betet. Was hat er wieder für einen tollen Gebetsmantel gekauft? Sondern geh in dein Kämmerlein, mach die Tür zu und bete vor deinem Herrn. Das ist Gebet. Das heißt, es gab natürlich zur Zeit Jesu, aber auch zur Zeit der Propheten. Im April mache ich mit Ihnen Jesaja. Sie sind herzlich eingeladen nach Löwenstein, ja. Sie sind herzlich eingeladen nach Löwenstein zu kommen, 28. bis 30. April. Da mache ich Jesaja. Und da zeige ich Ihnen, dass auch Jesaja in seiner Zeit, wenn Sie es notieren, die Scheinheiligen hatte. Ich mag diesen deutschen Begriff, Walter, die Scheinheiligen. Die Scheinheiligen, die sagten, ich habe so einen großen Heiligenschein, ich bete von morgens bis abends, habe einen tollen seidenen Gebetsmantel gekauft in Meerscherim für 10.000 Dinare. Ich bin ein großer, wichtiger Mann. Ich bete von morgens bis abends. Jesus zeigt ihm den Vogel und sagt, du hast den Willen meines Vaters vielleicht zu 1 Gramm verstanden, aber nicht mehr. 1 Gramm hast du verstanden. Wenn du das nicht umsetzt, wie viel Nackte hast du heute gekleidet? Wie gut warst du zu den Leprakranken? Was hast du heute für die Bedürftigen in Jerusalem Innenstadt getan? Und wenn du dann so klein wirst mit Hut, dann hast du verstanden, dass du Gott nicht verstanden hast. Das Äußere nützt nichts. Und darum sagt Jesus immer wieder nochmal, und als Jude sage ich es Ihnen auch, Emuna zieht natürlicherweise die Maasim nach sich. Maasim sind die Taten im Hebräischen. Ich wiederhole, die gute Emuna, die wirkliche Emuna, der Glaube, der hier entsteht, und zwar aus tiefstem Fundament, Brüder und Schwestern, der zieht automatisch Taten nach sich. Und man erreicht das Herz eines Menschen am meisten durch Taten. Wenn Sie das bitte notieren. Sie erreichen das Herz eines Menschen, auch das Herz Gottes, Walter. Sie erreichen das Herz eines Menschen nicht durch materialistische Ausgaben. Es geht nicht um den Geldwert. Es geht nicht darum, schenke ich der Edeltraut eine Rose jetzt für 5.000 Euro. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die mehr berühren. Es sind die Kleinigkeiten, aber die unheimlich viel von Größe zeigen. Das ist tätige Liebe, die folgt aus der Erkenntnis, dass ich meinen Gott liebe. Und das ist eben das, was ich Ihnen vorhin sagte, liebe deinem Nächsten, was Sie so schön formuliert haben. Und das erwartet Gott von uns. Kleide die Nackten, füttere die Hungernden, gib ihnen ein Obdach, das will Gott von uns. Und wenn das nicht, liebe Freunde, im Gleichgewicht steht mit deinem Gebet, kannst du die Gebete vergessen. Ich wiederhole, Peter, wenn du nur den ganzen Tag betest, wie manche Juden durchaus zur Zeit Jesu taten, und durchaus zur Zeit Jakobus taten und auch heute noch tun, dann würde Jesus ihnen den Finger heben und sagen, nein. Hat euch das mein Vater vorgetragen? Hat euch mein Vater gesagt, ihr sollt von morgens bis abends beten? Wo steht das? Und ich bitte Sie ganz deutlich aufzuschreiben, aus Liebe, in Ihren Aufzeichnungen. Wenn Sie in der hebräischen Bibel spazieren gehen mit dem Finger oder elektronisch mit Bibleworks, wenn Sie da mal spazieren gehen oder im Neuen Testament innerlich spazieren gehen mit einer modernen digitalen Elektronik, Sie werden merken, es geht immer um das Tun. Habt ihr das Reich Gottes mitgewirkt? Habt ihr zusammengearbeitet mit Gott? Das ist das Entscheidende bei allen Propheten, ob sie Jesaja nehmen, Ezekiel oder Jeremia. Alle Propheten Israels sagen, tut das Gute in den Augen Gottes. Beseitigt die Baal-Statuen. Beseitigt Astarte. Dient eurem Herz, eurem Gott. Kleidet die Nackten. Geht mit den Armen. Habt ihr die Armen gefüttert? Wie viel Geld ist in der Armenkasse drin? Alle Propheten Israel notieren wir. Und Jakobus selbst auch sagt, wenn du deinen Glauben nicht dokumentierst durch Tätigwerden, hast du nicht verstanden, was Emunah bedeutet. Ich wiederhole, Emunah, das zentrale Wort unseres heutigen Seminars, heißt Glaube, der natürlicherweise in Taten mündet. Glaube, der natürlicherweise in Taten, Waltraud, mündet. So wie ein Fluss eben mündet in seine Mündung. Wenn jemand sagt, ich habe Glaube und er sagt, ich habe keine Tat, hat er nicht verstanden, das sage ich Ihnen in aller Liebe als Ihr jüdischer Bruder, hat er nicht verstanden, was Emunah bedeutet. Und ich bin Jude, wie gesagt, so und so lang schon, und ich habe immer verstanden, dass mein Gott von mir erwartet, dass der Glaube, die Emunah hier drin, sich äußert, zum Beispiel, indem ich Sabbat halte, sich äußere, indem ich jüdisch-christlichen Dialog mit Ihnen pflege. Sich äußert darin, dass ich Pesach feiere und 7 Tage lang kein gesäuertes Brot esse. Sich äußert darin, dass ich spende. Ich spende auch an die Armen, an bestimmte Arme, die für mich wichtig sind. Und nicht zu knapp. Das sind einige Tausende, die ich jedes Jahr spende. Verstehen Sie? Mein Glaube, meine Emunah muss in Taten münden, sonst ist es keine Emunah. Verstehen Sie? Deswegen ist für einen Juden gar kein Widerspruch, Glaube und Tat. Das ist nur in den Köpfen derjenigen Menschen ein Widerspruch, die eben in diesem Schisma leben, in der Trennung leben. Für mich, den Juden, und auch für Jesus war es nie ein Bruch. Für Jesus ist Beten, Glauben und Handeln gemäß dem Glauben eine Einheit. Und er trifft aber leider Menschen in seiner Zeit, wie auch heute und immer wieder, auch zur Zeit der Propheten, Menschen, die das eben nicht verstehen. Die das eben als Bruch erleben. Aber das ist deren Thema, verstehen Sie? Das ist nicht ein Problem des Judentums. Nicht das Judentum hat ein Problem, was manche, viele Christen, ja sogar viele Christen uns Juden immer vorwarfen im Mittelalter, Peter. Ihr Juden habt einen komischen Glauben. Ihr habt einen komischen Glauben. Euer Gott will nur, dass ihr dauernd schafft. Das ist ein Problem derjenigen, die uns das vorwarfen. Verstehst du? Wenn du ein Problem hast, dann projizierst du das natürlich auf andere. Verstehst du? Wenn ich ein Problem habe mit Christen oder mit Freikirchlern, dann wird mich jeder Freikirchler natürlich provozieren, weil ich aber das Problem in mir habe, löst er das Problem aus. Wenn ich in mir in Frieden bin, Shalom, ganz bin, Shalom heißt ja ganz, wenn ich ganz bin, Edeltraut, abgerundet, dann wird mich nicht jemand provozieren, der Freikirchler ist oder der, weiß ich, Hare Krishna ist oder sonst was darum läuft. Wenn ich mit mir nicht im Reinen bin, kann jede kleine Fliege mich in Ekstase versetzen. Jede kleine Fliege an meinem Kopf oder wo, bringt mich in Wallungen, weil ich nicht in Frieden mit mir bin, weil ich nicht einheitlich bin. Wenn ich aber spüre, dass mein Gott selbstverständlich Emunah nebenstellt, neben Werken, so wie ich eben, was ich Ihnen ja vorhin immer wieder möchte, ich das Beispiel nennen, so wie ich essen muss, trinken muss, Notdurft verrichten muss, schlafen muss, aufstehen muss. Wir können ja auch nicht sagen, heute esse ich, aber schlafe nicht. Oder heute schlafe ich und esse ich nicht. Oder heute schaue ich nur, aber benutze meine Finger nicht. Verstehen Sie? Der Jude sagt, unser Körper ist uns gegeben, damit wir mit ihm ganz wirken. Ich muss essen, ich muss trinken, ich muss beten, ich muss mal gehen, auf die Straße gehen, Vorträge halten bei älteren Menschen in Darmstadt. Verstehen Sie? Ich kann doch auch nicht bei mir überlegen, was mache ich heute? Bete ich heute? Rede ich nur? Singe ich nur? Schweige ich nur? Schaue ich nur? Höre ich nur? Die Frage stellt sich doch nur ein Psychopath. Ein gesunder Mensch sagt doch, ich habe 2 Augen und was zu sehen ist, sehe ich. Und was zu besprechen ist, bespreche ich. Und was zu hören ist, höre ich. Und was zu erlaufen ist, erlaufe ich. Und was zu behandeln ist, behandle ich. Verstehen Sie? Ein ganzer Mensch, der im Frieden mit sich lebt und weiß, dass Gott von mir so viel will, wie ich eben mit meinem Körper kann, der stellt sich gar nicht die Frage, heute nur schauen oder nur essen oder heute nur beten. Das stellt sich für mich gar nicht und für Jesus nicht. Dankeschön. Oder wenn jemand die rechte Wange, welche ist zuerst, glaube ich, die linke Wange, ne, schlägt, dann halt ihm die andere hin. Oder wenn jemand dein letztes Gewand von dir will, gib ihm das letzte Gewand. Jesus in der Bergpredigt ist ein Mann der Tat. Wenn Sie notieren, auch in der Bergpredigt und gerade in der Bergpredigt ist Jesus ein Mann der Tat. Wenn Sie es bitte schriftlich festhalten, für sich zuliebe und auch an die lieben YouTube-Hörer, die ja Walter bald beschenken wird durch die Hineinstellung des Textes, weil Jesus ist permanent ein Mann der Tat. Permanent ein Mann der Tat. Er spricht ja immer von den Bäumen und all die Gleichnisse, die er bringt. Der gute Baum, der gute Früchte bringt. Der böse Baum, der schlechte Früchte bringt. Oder aus einem guten Herzen kann nur gute Gedanken kommen, aus einem schlechten Herzen schlechte Gedanken. Wissen Sie, die Bibel strotzt vor Taten. Und jetzt will ich noch einen wichtigen Satz sagen zu dem Thema die Gebote im Judentum. Es ist richtig, dass wir Juden sehr viele Gebote haben. Sie wissen, wir haben eine Fülle von Geboten, 613 an der Zahl. Aber jetzt will ich Ihnen etwas sagen zu Bräuningers Frage vor der Erfrischungspause. Das Judentum hat deshalb so viele Gebote, weil wir Juden es als Gnade, wenn Sie das notieren, als Chesed, als Gnade erleben, dass Gott uns überhaupt so ernst nimmt, uns diese vielen Auflagen oder Gebote aufzulegen. Ich wiederhole den Gedanken, der für Sie wahrscheinlich provokant sein wird. Aber es ist trotzdem Judentum und die Lehre Jesu. Wir Juden haben viele Gebote. Es fängt an von der Geschichte mit dem Nest. Sie wissen, wenn ein Jude auf einem Weg spazieren geht, irgendwo im Odenwald, und er sieht, dass in einem Nest eine Mutter ist, ein Muttervogel und die Küken, muss er erstmal die Mutter verjagen im Klartext, und dann darf er sich die Küken nehmen, wenn er denn, was ja heute nicht mehr der Fall ist, von den Küken leben will, wenn er sie eben schlachten, essen möchte. Das ist ein Gebot, das in der Bibel steht. Und dieses Gebot ist ein strenges Gebot, das heißt, es ist ein genauso gewichtiges Gebot wie ihre Vater und Mutter. Und jetzt passen Sie auf, im Talmud, im großen Auslegungswerk des Judentums steht folgende Frage: Wie kann Gott sagen, dass bei einem Gebot zum Beispiel, Shiluach HaKen heißt das, nämlich die Entlassung oder die Befreiung der Vogelmutter, damit sie das Leid nicht sieht, das man ihren Kindern antut, ihren Küken. Wie kann Gott nach einem solchen Gebot sagen, auf das du lange lebst auf Erden? Denn nach diesem Gebot der Freilassung der Mutter, damit sie nicht den Schmerz mit ansehen muss, wie ihre Küken vor ihren Augen geschlachtet, getötet werden. Wie kann nach so einem Satz stehen, auf das du ein langes Leben auf Erden habest? Und das steht genauso beim Gebot ihrer Vater und Mutter, damit du ein langes Leben auf Erden habest, bei diesem großen Gebot, der 10 Gebote. Und da fragen sich die Rabbiner im 2., 3. Jahrhundert, wie kann das sein? Wie kann man bei so einem lächerlichen, in Anführungszeichen, lächerlichen Gebot wie die Vogelmutter wegschicken, genauso von Gott den Zuspruch bekommen, ihrem Todd Wolf, dass du ein langes, erfülltes Leben hast, wenn du dieses Gebot Gott zuliebe erfüllst. Und das in gleichem Kontext wie das Gebot Ehre Vater und Mutter, damit du auch ein erfreuliches Leben auf Erden hast. Die Rabbiner sagen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? So eine Witzgeschichte mit der Vogelmutter. Was hat das mit Ehre und Vater und Mutter zu tun? Und was denken Sie, ist die Antwort? Die Rabbiner diskutieren, die befragen sich. Nur was wir heute hatten. Juden stellen einander Fragen. Juden stellen immer einander Fragen. Da sitzen Rabbiner in einer großen Hochschule in Sepphoris im 2. Jahrhundert und diskutieren. Juden lieben diskutieren, so wie ich. Und die fragen sich. Und Rabbiner A fragt Rabbiner B, sag mal, wie erklärst du dir das? Bei diesem Witzgebot mit der Vogelmutter steht darauf, dass du ein langes Leben habest. Und das Gleiche steht bei ihrer Vater und Mutter. Wie erklärst du mir das, Norbert? Was denkst du? Ja, ja, jetzt kommt die Gegenfrage, sag. Ja. Ja, oder weißt du, man könnte das noch pfiffiger stellen. Ihr wisst ja, ein Jude antwortet auf eine Frage mit einer Gegenfrage. Versuchen Sie jetzt mal, eine scharfe Gegenfrage zu stellen. Ich bin Rabbiner A und ich frage Rabbiner B, Sie, sag mal, ja, wie erklärst du mir, dass du bei so einem winzigen Gebot, scheinbar winzig, mit der Vogelmutter steht, du sollst ein langes, erfülltes Leben haben, wenn du das tust. Und bei Vater und Mutter, was ja jeder einsieht, kriegst du auch gesagt. Wie könnte ich jetzt als Jude B mit einer scharfen Gegenfrage kommen und dem Fragesteller sagen, du hast es noch nicht richtig verstanden? Brillant. Brillant. Brillant, das ist nämlich wichtig. Könnte es sein, Rio, dass die Gefühle einer Vogelmutter, wenn sie denn sieht, dass ihre Kinder genommen werden, für Gott genauso wichtig sind die Gefühle von Vater und Mutter, die mit ansehen müssen, wie du sie liebst oder nicht liebst. Das ist die scharfe Gegenfrage. Dankeschön. Und das ist natürlich auch die Antwort auf die Frage. Wenn du eine Vogelmutter hast, eine kleine Vogelmutter, die ist fast im Grundfall, und du siehst ja, dass die Kinder da frisch rausgefüllt sind, wer tut das nicht? Wer tut das nicht, wenn du dir einfach verjagst? Und wenn du ihre Kinder abschaffen zu den Augen, kriegst du die Kinder das weg? Dann ist sie nicht dabei, und die Kinder sind dann wieder neues ist, und dann hast du Schuhe. Das heißt, die Antwort ist, kannst du mir vorstellen, dass die Vogelmutter auch gut lernen würde, und dass es gut
und dass dein Leben dann reich wird, weil du die Fühle gezeigt hast für deinen Nächsten. Und kannst dir vorstellen, dass bei Gott die Liebe einer Mutter, einer Vogelmutter, einem Vogeljungen gegenüber genauso wichtig ist wie die Liebe eines Menschen zu deinem Kind gegenüber. Das ist die Frage der Aufklärung. Was sollte denn da? Weil er sagt, das hat sehr wohl etwas miteinander zu tun. Wenn du nicht zu einer Vogelmutter Gefühle hast, dann Liebe und Rücksicht ist auf deinem Eltern, die dich auf dem Kind ist. Und darum steht bei beiden, dein Lohn nicht, du bist ein ganzes Erfüllnis Eltern. Wenn ich weiter auf die Ehe komme, ich bin weit weg. Und du stößt da irgendwie auf irgendwelche Käfer. Deswegen, das heißt, man bei jedem Käfer auf, ja, das macht immer so ein riesen Unbedingung. Natürlich steht man hier schwierig, ich bin zu den Schienen bei mir, so, ich bin so ganz weg, ich mache das so. Aber, das mache ich. Aber wo immer ich kann, wenn die Biene sich da bei mir da wandelt, oder weißt du, wenn ich immer das Buch schicke, nehme ich immer das hingedrehte Glas, wo sie raus. Und tausend Bienen am Leben bei einem Bienen rauskommen. Kurz und nochmal, das Judentum sagt, wenn du einer Vogelmutter gegenüber lieblos bist, bist du über kurz oder lang auch deiner Mutter oder deinem Vater gegenüber lieblos sein. Du kannst es eigentlich auch anders sein. Wenn du sagst, ich falle auf diese Vogelmutter, ich bin die Küchenfresse oder sonst was, dann bist du irgendwann auch lieblos deine Eltern. Du kannst es eigentlich auch anders sein. Du kannst jetzt sagen, auch meine Mutter, mein Vater, die liebe ich und über die anderen spreche und kriegst auch die Vogelmutter und du bist gewählt, bevor ihr Augen im Morgen geht. Das geht nicht. In beiden Fällen begründet, in beiden Fällen gilt, dass du einheitlich sein musst. Und Gott will wiederum deine Kernzeit sehen. Es geht in der Runde. Es geht auch beim Liebesgebot immer darum, nicht nur deiner Mutter zu sagen, ich liebe dich, oder mein Vater zu sagen, ich liebe dich. Dieses hebräische Wort, Tabel, Abichabel, Timela, heißt, was tust du? Und der Teil spricht darüber, liebe Brüder und Schwestern, ganz lange. Was heißt Vater und Mutter hier? Nicht nur einfach sagen, ich liebe dich, oder dieser Quatsch, oder unser Ganztagsredor. Oder Muttertag, dieses Theater, einmal im Jahr Wunderschick. Das Jugend sagt nicht einmal, ja, wie du schicken, weil Mann ist gut, sondern wenn du täglich deine Eltern liebevoll betreust, wenn du jeden Tag der Aufmerksamkeit schickst, oder sie zwei mit Ohren, Wisch, Wasch, das ist echte Liebe. Und das hängt, das ist
deine Frau